Ja, schönen Abend zusammen. Ich hoffe, es läuft soweit ganz gut. Habt Freude an der Praxis, an den interessanten Einsichten, die die Praxis ermöglicht. Und ich glaube, es war sogar die erste Lehrrede, die wir durchgenommen haben, wo der Sariputta die Fragen mit den Antworten bereitstellt. Da kam ja dieser denkwürdige Satz vor, dass weise Menschen wissbegierig sind und gerne Fragen stellen. Und das also meine Hochachtung, das entwickelt sich. Und darum werde ich vielleicht versuchen, die einzelnen Fragen auch eher zügig zu beantworten, dass wir nicht stundenlang da sitzen, weil der wichtigste Teil des Abends ist ja dann, wenn wir wieder meditieren. Lieber Bhante Prasanna, was, wenn sich Zustände von stiller Freude, Frieden, Ruhe zeigen, sollen wir die dann auch auf Unbeständigkeit hin untersuchen, uns hinein entspannen, gar genießen? Fragezeichen. Hinterher die Unbeständigkeit ergründen. Hängt ein bisschen vom Kontext ab. Wenn ihr gerade Ruhemeditation macht, dann würde ich das genauso machen. Dann dürft ihr auch einmal wirklich die Ruhe euch holen und die Freude oder die Ruhe, die da entsteht, das darf man auch genießen. Das hat der Buddha ausdrücklich erlaubt. Das ist ein Samadhi, das zum einem glücklichen Verweilen hier und jetzt beiträgt. Und natürlich kann man dann hinterher auch ganz wunderbar, wenn man das dann noch übers Herz bringt, das ist dann natürlich die Herausforderung, darüber kontemplieren, wie die Daseinsgruppen, die wir bis jetzt da kennengelernt haben, wie wir die da erstens mal da drin lokalisieren können. Und uns dann auch ehrlich eingestehen, dass so schön das ganze Feuerwerk war, jetzt ist es auch wieder vorbei. Also eine sehr, sehr natürliche und eindrückliche Methode, die Unbeständigkeit dieser Zustände zu sehen. Doch, vielleicht weil die Daseinsfacetten, die kann das da in einer, sagen wir mal, in einer Reihenform uns im Erleben zugänglich sind, kann das auch besonders eindrücklich sein, dann die Unbeständigkeit zu kontemplieren. Wenn das Ganze während der einsichtsorientierten Meditation, wenn da Freude oder Friede oder sowas auftaucht, dann würde ich eher raten, dass man nicht sich quasi verführen lässt, da Einsicht sein zu lassen und sich da reinzustürzen. Das wäre etwa eine Angewohnheit, die wir nicht unbedingt unserem Geist anzüchten möchten. Ne? Noch eine Frage: Ist es sinnvoll, vor, bei Beginn der Meditation die Vorgehensweise, Klammer Ruhe oder Einsicht, und wenn ja, in was, auch das entscheiden? Also das zu entscheiden, zu beschließen oder erstmal mit Atem, Beruhigung beginnen und dann je nach Entwicklung variieren. Klammer zum Beispiel süßlich, Vergänglichkeit betrachten. Also wenn es zu süßlich wird, die Vergänglichkeit betrachten. Fragezeichen. Ja. Das würde ich jetzt primär abhängig machen von der Stabilität in der eigenen Praxis. Wenn man da genug Selbstvertrauen mitbringt, dass man das Gefühl hat, es wird nicht dazu führen, dass ich einfach wahllos hin und her springe, dann muss man sich nicht unbedingt 100% festlegen und kann ein bisschen flexibel sein. Generell würde ich es aber schon empfehlen, dass man am Anfang der Meditation wirklich einen Fahrplan steckt. Und das muss ja nicht so sein, dass selbst diese Halbstundeneinheit oder eine Stunde, wenn er länger sitzt oder auch bei der Gehmeditation, dass ihr in einer Einheit am Anfang beschließen müsst, da darf jetzt nur eine dieser Methoden stattfinden. Ja, wir werden also, ihr könntet ja auch zum Beispiel den Fahrplan haben, ich fange mal mit Ruhe an und so nach 5 oder 10 Minuten wechsle ich dann auf die Einsichtschiene. Ja, also so einen groben Fahrplan würde ich schon empfehlen, außer ja, die Meditation geht richtig auf Hochtouren und ihr habt das Gefühl, dass das wird nicht passieren, dass durch zu viel Hin- und Herwechseln ich dann irgendwann quasi den, sagt man, den Kahn in den Sumpf fahre und dann am Schluss nur noch eine halbe Stunde irgendwelche Tagträume hatte, weil ich mich eben nicht mehr erinnern konnte. Was die Einsicht angeht, würde ich im Moment empfehlen, schon jeweils bei dem Thema des Tages zu bleiben. Mein grober Fahrplan war eben jetzt einmal jede Daseinsgruppe einzeln kennenzulernen. Natürlich hat sich das gerade jetzt bei den ersten beiden auch angeboten, da, weil die beiden ja besonders nahe zueinander stehen. Aber auch bei den folgenden Daseinsgruppen gibt es natürlich eine enge Nähe, dass man das über die anderen Daseinsgruppen Gelernte rück auch mit einfließen lassen kann. Ja, aber der Primärfokus sollte so nach meinem Fahrplan jetzt mal die nächsten 3 Tage noch immer auf der jeweiligen einzelnen Daseinsgruppe liegen. Und ich habe es mir eben so vorgestellt, dass wir am letzten Tag und am letzten Vormittag dann eben nochmal Zeit haben, dass die dann nicht unbedingt gleichzeitig, das finde ich persönlich ein bisschen komplex, aber auch ruhig in schnellerer Abfolge hintereinander. Also ich mache das seit Jahren in meiner eigenen Meditation auch so, dass ich dann vielleicht, wenn ich eine Stunde sitze oder eine Stunde gehe, immer 10 Minuten die Daseinsgruppe, 10 Minuten die nächste, 10 Minuten die nächste, wenn man dadurch einfach so da in diese Dynamik gut reinkommt. Und je nach Entwicklung variieren, wie gesagt, eben wenn ihr das Gefühl habt, dass der Geist stabil genug ist, um nicht abzuschweifen, könnt ihr natürlich immer auch ein bisschen kreativ in der Meditation euch den Gegebenheiten anpassen. Werden die Emotionen der Körperlichkeit zugeordnet? Die Frage ist, glaube ich, ich würde das ein bisschen anders stellen. Emotionen haben natürlich einen Anteil in der Körperlichkeit, aber ich würde Emotionen nicht irgendwie der einen oder der anderen Daseinsgruppe zuordnen. Ne? Eine Emotion hat verschiedene Schichten, die wir in den verschiedenen Daseinsfacetten auch wiederfinden können. Und die Körperlichkeit einer Emotion ist eben das, was wir dann wirklich physisch im Körper spüren, wenn wir uns freuen oder wenn wir traurig sind. Das hat ja einen physischen Anteil, aber beschränkt sich nicht darauf. Und wie kann ich beim Praktizieren ganz praktisch der Gefahr entgegenwirken, aufkommende Körperlichkeiten, Emotionen durch die Betrachtung, Einsicht, Schrägstrich Einsicht der Unbeständigkeit wegzudrücken, zu verdrängen. Zuerst Raum geben, dann beobachten, dann reflektieren? Fragezeichen. Ich habe das bis jetzt eigentlich nicht so sehr als Problem erlebt, weil die Betrachtung der Unbeständigkeit eigentlich ziemlich, soll man sagen, ist ziemlich, wenn wir das richtig machen, minimalinvasiv, würde ich mal sagen. Also das Einzige, was wir versuchen ja nicht, den Inhalt des Erlebens irgendwie zu beeinflussen. Ja, also, aber ich sage es nicht gar nicht invasiv, weil wenn schon ein bisschen was machen, ne, zumindest in der Phase des Kennenlernens dieser Praxis, wo wir jetzt stehen, weil wir das Ganze ja so ähnlich wie bei so einer Etikettiermethode immer wieder versuchen zu benennen, um das dann quasi konkret zu halten. Also wenn eine Emotion stattfindet und ich möchte jetzt die Körperlichkeit oder heute wäre es eben eher die Empfindungstöne, die diese Emotion begleiten, in meiner Meditation bearbeiten, dann muss ich eben immer wieder feststellen, aha, das ist eine Empfindung, aha, eine Empfindung, aha, eine Empfindung. Aber mehr mache ich mit dem Erleben auch nicht. Ja? Also, was vielleicht zu der Frage geführt hat, könnte das Erlebnis sein, dass durch das Betrachten der Emotionen eben mit diesem Blick der Einsicht, dass man sieht, das ist eine Empfindung, das ist ein körperliches Erleben, dass dadurch der Emotionen auch früher der Treibstoff ausgeht, als es sonst normalerweise passieren würde. Ja, wenn man es einfach so da sitzt und eine Emotion einen überkommt, dann dauert das vielleicht 10 Minuten, bis das ganze Ding gegessen ist. Und unter dem Fokus des Klarblicks kann es sein, dass dieses Gewächs dann gar nicht so floriert. Also das wäre dann meiner Meinung nach kein Wegdrücken oder Verdrängen, sondern einfach, dass das Ding im Licht der Wirklichkeit dann einfach nicht so wilde Blüten treibt. Und dir zuerst Raum geben und dann betrachten, fände ich es in der Situation also habe ich so noch nie ausprobiert, weil ich es eben auch die Notwendigkeit nicht gesehen habe. Aber das Beobachten, weil ja auch steht, dann beobachten, dann reflektieren, vielleicht das nochmal zur Klärung. Und durch das Beobachten haben wir eigentlich einen direkten, unmittelbaren Zugang zu dieser Informationsquelle der Unbeständigkeit. Und das Reflektieren würde sich dann eher beziehen auf diese Ausweitung, dass wir das, was wir über, sagen wir jetzt mal, die Empfindung, die im gegenwärtigen Moment stattfindet, das, was wir da im Moment lernen, aha, diese Empfindung entsteht und vergeht, oder aha, das ist bloß eine Empfindung, dass wir das dann in einer Reflexion ausweiten auf vergangene, zukünftige Empfindungen, auf angenehme oder angenehm, unangenehm oder vielleicht, wie heißt es, vielleicht grobe und feine oder banale und erhabene Empfindungen, eben einfach um klarzumachen, ich habe da ein universelles Daseinsmerkmal gesehen, wenn ich im Moment sehe, dass Empfindungen unbeständig sind. Das betrifft jede mögliche Empfindung. Lieber Vandepasana, Unruhe und Gezappel im Meditationsraum lösen unangenehme Empfindungen in mir aus. Genervt sein. Ich erkenne, dass es meine Interpretation, Reaktion auf das Geräusch ist, die mich stört. Trotzdem ist meine Konzentration gestört. Hast du einen Tipp, wie ich besser mit unruhiger Umgebung während der stillen Meditation umgehen kann? Während der stillen Meditation ist damit wahrscheinlich gemeint während der Samatha-Meditation, weil in der Vipassana-Meditation wird es wahrscheinlich ja nicht so stören. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ruhemeditation umso mehr störungsanfällig ist, je mehr wir uns vielleicht an die Wahrnehmung gewöhnt haben. Der Fokus ist auf ein ganz fixiertes Objekt unter Ausschluss des Restes. Und gerade mit dieser Ganzkörperempfindung des Atems können wir das vielleicht ein bisschen weil die Kanten des Meditationsobjekts nicht so scharf gezeichnet sind, auch die Störungen da ein bisschen der Aufprall der Störungen gegen die Kante ist vielleicht weniger intensiv. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Person, die das fragt, vielleicht eine andere Form von Ruhemeditation gewohnt ist, wo man wirklich eben sich zum Ziel nimmt, an einem Punkt ganz fest zu bleiben und diese Einspitzigkeit intensiv aufzubauen. Da wäre es vielleicht mal eine Möglichkeit, diese Einspitzigkeit nicht wirklich so physisch zu verstehen im Sinne von an der Nasenspitze. Klar, die Nasenspitze ist auch einspitzig, aber so ist das ja eigentlich nicht gemeint. Also das bin überhaupt nicht so ein Fan dieser Übersetzung Einspitzigkeit, weil es eben sehr bei Spitzdenken denke ich irgendwie an so eine Nadel oder einen ganz spitz gespitzten Bleistift, der auf einen ganz kleinen Punkt hin zeigt. Und in der Ruhemeditation mit dem ganzen Körper, wie wir das jetzt geübt haben, ist das dann eigentlich gar nicht das richtige Wort. Und Ek Agata, also Agga kann schon Spitze oder höchster Punkt von etwas heißen, es kann aber auch heißen, das Ding, dem wir den Vorrang geben oder das, was uns am wichtigsten ist. Und das halte ich hier für die bessere Interpretation, dass man sagt, in der Ruhemeditation habe ich ein Thema, ein Objekt, das wirklich den Vorrang hat. Und ehrlich gesagt wundert es mich auch ein bisschen, weil ich mir schon ein paar Mal die letzten Tage anerkennend gedacht habe, wie ruhig und diszipliniert hier meditiert wird. Aber wahrscheinlich auch Standards, die noch höher sind. Ja. Was mir allerdings auf der anderen Seite eingefallen ist, war, dass ich den Eindruck hatte, wenn ich das mal jetzt so hier einstreuen darf, dass unten so, da in der Essensregion, dass da vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr bis in die Praxis reinkommen könnte, dass ich vielleicht überlegen kann, ob man dann da noch sitzen möchte und ein Buch lesen möchte oder ob man vielleicht sich aufrafft und nach dem Essen, selbst wenn man sich ein bisschen schlapp fühlt, rausgeht, Gehmeditation macht. Also es ist wirklich jede Minute, habt ihr euch hier ja auch verdient, wahrscheinlich irgendwie auch darauf hingespart mit eurem Urlaub, mit eurer Familie, mit euren anderen Verpflichtungen, alles hin und her geschoben, damit ihr wirklich hier jetzt intensiv ins Dhamma eintauchen könnt. Also wäre es mein Vorschlag, alles, was ihr zu Hause auch machen könnt, wie jetzt ein neues interessantes Buch anfangen, das vielleicht wirklich auch zu Hause zu verschieben und jetzt mal in eurem eigenen Geist zu lesen und da vielleicht neue spannende Dinge zu entdecken. Nach Betrachtung von Körperlichkeit und Empfindung gestern und heute bröckelt dieses Ich ein wenig. Wer empfindet dann aber all dieses? Okay, das ist die erste Frage. Ja, das ist die gute alte Wer-Frage, die eigentlich nur Sinn macht, wenn man von einem Ich ausgeht. Ne? Und wenn das Ich schon zu bröckeln anfängt, würde ich vorschlagen, dass wir aus dem Wer vielleicht lieber ein Was machen. Was empfindet das aber, dann aber all dieses? Die Antwort darauf ist ja das, womit wir uns hier gerade beschäftigen. Ja? Also unser Erleben, unser Empfinden ist einfach ein Konglomerat aus verschiedenen Facetten, die wir jetzt nach und nach kennenlernen. Und wir werden uns dann am Donnerstag mit der Daseinsfacette Bewusstsein auseinandersetzen und vielleicht kommen dann da noch ein paar Antworten. Und dass das Ich ein bisschen bröckelt, das ist schon in Ordnung. Das ist sonst immer so selbstgefällig, solide. Das schadet ihm gar nichts, wenn da mal ein paar Zacken aus der Krone fallen. Wie erlange ich durch Betrachtung der fünf Daseinsgruppen inneren Frieden? Zurzeit ist eher das Gegenteil der Fall. Ja, das freut mich. Das ist eine sogenannte Erstverschlimmerung. Also, dass sich das auch ein bisschen komisch anfühlt, wenn das Ich zu bröckeln beginnt, das ist ganz normal. Also, da ist man noch richtig gut auf dem Weg zum inneren Frieden, wenn es erstmal ein bisschen mulmig wird. Einsichtspraxis hat immer auch was zu tun mit Enttäuschung. Im Deutschen ja ein ganz mir gelegen kommendes Wort, wenn man damit ja auch so ein bisschen spielen kann. Also sie von einer Täuschung zu befreien, würden wir alle als etwas Positives und Wertvolles empfinden. Und gleichzeitig gehen damit eben auch Emotionen einher, die wir nicht unbedingt als vorrangig angenehm immer einstufen würden. Aber das Schöne an der Meditation und an dem sich entwickeln der Weisheit ist, es muss nicht immer angenehm sein. Ja, also es gibt schon einen Definitionsunterschied zwischen angenehm und heilsam. Und manchmal wird das so in einen Topf geschmissen. Alles, was sich irgendwie gut anfühlt, das muss auch heilsam sein. Alles, was sich nicht gut anfühlt, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, aber es ist nicht unbedingt so. Und wir versuchen hier wirklich ein sehr, sehr altes Denkmuster, eine sehr alte Wahrnehmung über uns selber zu hinterfragen. Aber wenn man da ein bisschen Geduld hat, dann führt das zu einem inneren Frieden, wie man ihn sich gar nicht hätte vorstellen können. Also einfach weitermachen. Die mehrfach angesprochenen Lehrreden vom Buddha. Wo finde ich die? Wie komme ich an die heran? Ja, also man kann sich natürlich entweder die ganzen Bücher zulegen oder in unseren modernen digitalen Zeiten auch ganz einfach aufs Internet zugreifen. Es gibt also alle Lehrreden, die ich bis jetzt verwendet habe, die waren ja, glaube ich, alle aus der gruppierten Sammlung soweit. Und da findet ihr eine, ja, großteils passable deutsche Übersetzung auf, ich glaube, palikanon.de, oder die das immer in der Tasche haben wollen, können sich auch diverse Apps auf ihr Smartphone laden und dann wirklich jederzeit Zugang zu den Lehrreden haben. Aber ich glaube, sogar hier unten im Shop, im Buddha-Haus, könnt ihr die meisten, ich habe jetzt du weißt das vielleicht.
Die mittlere Sammlung auf jeden Fall.
Die mittlere Sammlung habt ihr da, ja, gruppierte Sammlung. Ja, aber die gruppierte Sammlung ist vielleicht sogar tatsächlich praktischer im Internet zu lesen, weil die Buchversion eigentlich gar kein Inhaltsverzeichnis hat und es darum wirklich mühsam ist, da auch dann eine Lehrrede zu finden, wenn man eine spezielle sucht. Also da hat der Verlag Beilein und Steinschulze, falls da jemand zuhört, könnt sich vielleicht mal ein Herz fassen und eine ordentliche Fassung der gruppierten Sammlung rausbringen. Oh, so habe ich da was früh weggelegt. Mir scheint, dass jeden Moment mehrere verschiedene Empfindungen vorhanden sind, je nachdem, wohin sich die Aufmerksamkeit richtet. Stimmt das? Ist es sinnvoll, die Aufmerksamkeit dann mehr auf angenehme Empfindungen zu richten? Da möchte ich gar nicht so eine kategorische Antwort drauf geben, sondern eine praktische. Ich würde einfach immer mit der Empfindung gehen, die die sich als die vordergründigste präsentiert, die wo die Aufmerksamkeit von selber hingeht. Ja, also in der Einsichtsmeditation beeinflussen wir eher, also nur minimal, den Inhalt des Erlebens und beschäftigen uns eben mehr mit dem Verständnis des Erlebten. Insofern würde ich es auch nicht empfehlen, die Aufmerksamkeit dann bewusst auf die angenehmen Empfindungen zu richten. Also im Einsichtskontext sind die unangenehmen Empfindungen genauso wertvoll wie die angenehmen und wie die neutralen, weil sie uns alle, natürlich jede mit ihrer eigenen Herausforderung, alle ihre Botschaft überbringen können, dass sie eben Empfindungen sind und nicht irgendwie Eigenschaften der erlebten Dinge und dass sie dem Lauf der Unbeständigkeit folgen. Also es kann sogar schwieriger sein, die Unbeständigkeit in angenehmen Empfindungen zu sehen als in unangenehmen. Das ist aber auch ein bisschen charakterabhängig. Könnt ihr mal so selber euch ein bisschen erforschen. Bei welcher Empfindung fällt es mir eigentlich leichter, cool zu bleiben oder gleichmütig zu beobachten? Ja. Kann sein, dass das Angenehme, das ist mehr sowas für die Naschkatzen. Das Unangenehme ist eher eine Herausforderung für die Griesgrämigen, die sich sowieso gern denken, alles Mist. Ja. Die müssen dann vielleicht nochmal den Schritt schaffen, dass sie sagen, ja, aber ich nehme das jetzt nicht als eine Bestätigung für meine Neurosen, sondern ich betrachte das einfach als ganz sachlich als ein unbeständiges Phänomen. Bei mir sind vorherrschend unangenehme Empfindungen vorhanden. Sie lösen einander ab. Das erzeugt Frustration. Noch mehr Dukkha, noch mehr Widerstand. Ist der Weg da hinaus, das De-Identifizieren, das Erkennen, dass das nicht ich bin. Das fühlt sich allerdings auch nicht viel besser an. Ja. Also unangenehme Empfindungen werden sich nie gut anfühlen. Das ist ja ihr Wesensmerkmal, dass sie unangenehm sind. Ja. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Unangenehm ist unangenehm. Aber die frohe Botschaft, unangenehm muss nicht unbedingt Dukkha sein. Und also, was nicht heißt, dass ich da jetzt nur auf Prinzipien herumreiten will. Wenn man es sich praktisch anschaut, wenn er immer wieder die Erfahrung macht, obwohl das man jetzt wahrscheinlich nach einem Tag so noch nicht sagen kann. Aber falls die Person die Erfahrung früher auch schon gemacht hat oder jetzt über Wochen und Monate die Erfahrung macht, bei mir sind eigentlich fast immer nur unangenehme Empfindungen, dann kann das natürlich dazu führen, dass die vielen, vielen unangenehmen Empfindungen es mir schwer machen, das Ganze gleichmütig zu betrachten. Ja? Und nicht ohne Grund beschäftigt sich der Buddha ja auch intensiv damit, wie wir positive, heilsame Zustände kultivieren. Ne? Also allein die Tatsache, dass er uns empfiehlt, großzügig zu sein und ein ethisch sich gut anfühlendes Verhalten zu pflegen, das sind ja alles Unterstützungen im Prinzip, damit wir dann im Einsichtsprozess nicht mit so harten Nüssen konfrontiert werden, die dann einfach so unangenehm sind, dass wir sie nicht knacken können. Insofern für ein gewisses entspanntes Material des Einsichtsprozesses zu sorgen, kann schon auch sinnvoll sein, aber mehr so langfristig. Ja, und wenn jetzt hier während dem Retreat viele unangenehme Empfindungen immer wieder kommen, sich das als eine Tendenz zeigt und sich dadurch dann vor allem auch Frustration breit macht, dann kann man insofern da regulierend in den Inhalt des Erlebens eingreifen, dass man eben vielleicht ein bisschen mehr Ruhemeditation oder auch mal ruhig ein, zwei Mal am Tag eine Metta-Meditation macht. Und aber natürlich auch so eingreifen, dass man an der Einstellung arbeitet, dass man dem meditativen Prozess vertraut, wo sich ja mit jeder Meditation unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Gelassenheit ja weiterentwickelt, bis wir dann an den Punkt kommen, wo wir auch mit den unangenehmen Empfindungen so umgehen können, dass wir statt Frustration da vielleicht auch wieder Interesse und Neugier und aber etwas Interessantes dran entdecken. Eine Möglichkeit wäre es noch, wenn der Ansturm der unangenehmen Empfindungen zu stark wird, dass man dann für eine Zeit doch wieder sich mehr mit der Körperlichkeitsfacette beschäftigt, weil die doch mehr schon für ein gleichmütiges Klima sorgt. Also wenn das mit der Frustration zu so einem Hindernis wird, dass wir die Unbeständigkeit der unangenehmen Empfindungen auch nicht mehr wahrnehmen können, kann man eben auf die paar verschiedenen Anregungen, die ich jetzt gegeben habe, ein bisschen arbeiten. Schmerzen kennen wir alle, sie kommen und gehen. Aber was, wenn Schmerzen chronisch vorhanden sind, seit Jahren oder gar Jahrzehnten? Denn Schmerz liebevoll annehmen funktioniert nicht wirklich. Ich meine körperliche Schmerzen aufgrund neurologischer oder orthopädischer Erkrankungen. Was ist dein Rat? Ja, eine Möglichkeit wäre es, da auch auf der Körperlichkeitsebene zu bleiben. Das kann oft sehr beruhigend wirken, sich diesen Schmerz eben mehr als einen Zustand der vier Elemente, also nicht nur in sich so vorzustellen, sondern ihn auch tatsächlich so zu erleben, den Schmerz, diese persönliche Note dadurch zu nehmen, dass man sagt, das ist jetzt mehr ein Naturschauspiel und nicht mein Schmerz, sondern ein Spiel dieser vier Elemente. Aber in der Ruhemeditation würde ich darauf achten, diese Fähigkeit, den Geist im ganzen Körper zu halten, die wirklich zu stärken. Also mit der Atemmeditation üben wir genau das, dass wir es mal schaffen, den Geist beim Körper zu halten, diese Fähigkeit uns anzuüben, dass er nicht immer wieder in die Versuchung fällt, in irgendeine ausgedachte, eigentlich nicht real vorhandene Gedankenwelt zu verschwinden. Ja, wenn ich jetzt an mein Zimmer denke oder an den Kräutertee, den ich mir dann nachher noch kochen möchte, dann kann sich das total real anfühlen und hat überhaupt nichts damit zu tun, was hier jetzt stattfindet. Je mehr ich mir das antrainiere, desto mehr schaffe ich es dann auch bei einem schwierigen Schmerz, bei einer Schmerzerfahrung, der Versuchung zu widerstehen, da mit Gedanken mir irgendeine Hoffnung auf Erleichterung zu machen. Oft passiert genau das, denke ich, dass die Angst vor dieser unangenehmen Begegnung mit dem Schmerz dazu führt, dass man anfängt, drüber nachzudenken und dann eben sich, ja, warum habe ich immer so Schmerzen oder was könnte ich da noch machen? Und wenn man da genau hinschaut, sind das eigentlich so Art sowieso Schutz, ne, wie wenn man, weiß nicht, wenn, sagt man denn da dazu, so, wie so eine Schutzverkrampfung. Ne? Wenn man irgendwo, wenn ein Gelenk vielleicht kaputt ist und dann verkrampfen sich alle Muskeln rundherum, um dieses Gelenk irgendwie zu halten. Und so ähnlich verkrampft sich dann der Geist rund um diesen Schmerz, um den irgendwie so einzukapseln und dadurch harmloser zu machen. Das ist schade, weil wir dadurch erstens, also der Krampf ist vielleicht noch schmerzhafter als der Schmerz selber. Und zweitens verdeckt er ja den Schmerz, mit dem wir ja weniger Probleme hätten, wenn wir ihn erkennen würden als das, was er tatsächlich ist. Also ein Schmerz ist ja nur dann ein Problem, wenn ich ihn nicht wirklichkeitsgemäß erlebe als das, was er ist, als ein Konglomerat dieser Daseinsfacetten. Ne? Allein der Ausdruck Schmerz ist ja nicht etwas, was im Knie sitzt oder wo immer der Schmerz lokalisiert ist, sondern ein Name, den wir uns ausdenken für eine Reihe von Tausenden und Abertausenden Bewusstseinsmomenten, die halt immer wieder mit diesem körperlichen Phänomen beschäftigt sind. Und im Prinzip ist es immer ein Moment Schmerz. Aber ich weiß schon, da kann man jetzt locker drüber reden. Es gibt gewisse Schmerzintensitäten, wo einfach, wo es immer schwieriger wird. Ne? Also je höher der Schmerz sich nach oben schraubt, desto eher geht dann auch die eine oder andere Dammerweisheit schnurstracks beim Fenster raus. Und im Prinzip kann man nichts anderes machen, als das Dammer-Level eben so gut man kann, auch immer höher zu schrauben, bis man immer höhere Schmerzintensitäten auch damit immer noch heilsam bearbeiten kann. Kannst du den emotionalen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl beschreiben? Ist Mitfreude der positive Anteil von Mitgefühl? Okay. Mitgefühl ist eine Emotion, die angenehm ist. Mitleid ist eine Emotion, die unangenehm ist. Mitleid hat oft viel zu tun mit irgendeiner Form von Unfreiheit wegen irgendeinem Verpflichtungsgefühl, oder es gibt da diesen psychologischen Effekt eines Schuldgefühls, wenn man sieht, dass es jemand anderem schlecht geht, oder auch so Menschen, die irgendwie jetzt, was weiß ich, den Holocaust überlebt haben und ein schlechtes Gewissen deswegen haben. Ja, obwohl das eigentlich ja rein logisch absurd ist, weil man ja nichts dafür kann, dass die anderen es nicht überlebt haben. Und so ähnlich sind wir, das rein praktisch betrachtet, oft nicht an dem Leid schuld, um das es geht bei dem Mitleid. Und wenn man es noch aus der Dhamma-Perspektive betrachtet, ist Dukkha ja, was wir jetzt gerade zu lernen versuchen, immer etwas, was im Individuum entsteht, durch das Anhaften. Und diese Erkenntnis, dass wir für das Dukkha eines anderen Menschen eigentlich nie wirklich verantwortlich sein können, kann uns eben dabei helfen, statt Mitleid, das immer spekuliert mit, ja, wenn ich es nur irgendwie könnte, dann hätte die andere Person vielleicht gar kein Leid und dadurch bin ich vielleicht irgendwie mit Schuld dran, dass die andere Person leidet, weil ich der nicht genug helfe oder so irgendwas. Also da ist man selber, das eigene Ego, ganz viel involviert, und wenn das Mitgefühl informiert ist von der Weisheit des Dhamma, dann ist das eben nicht notwendig, weil wir sehen können, da ist ein Mensch, der Dukkha erlebt, aus denselben Ursachen, weshalb in mir noch Dukkha entsteht. Und dadurch kann eine Verbundenheit und ein Mitgefühl entstehen. Natürlich auch ein Wille zu helfen, aber eben nicht mit dem Anspruch, für das Dukkha eines anderen verantwortlich zu sein. Das ist eigentlich eine Anmaßung. Ja. Und Mitfreude kann, also ob es ein Anteil von Mitgefühl ist, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall was damit zu tun, nach demselben Prinzip. Also wir können Mitfreude haben, auch mit der Tatsache, dass das Dukkha eines Menschen davon abhängt, wie er mit seinen Daseinsfacetten umgeht. Also wir haben alle die Möglichkeit, den Umständen, also unabhängig von den Umständen, ein dukkha-freies Leben zu führen, wenn wir uns nur dahinter klemmen und das Dhamma praktizieren. Und da kann man auch wirklich schöne Mitfreude entwickeln mit dem Potenzial, dass wir prinzipiell alle auch ohne Anhaften und ohne Dukkha leben könnten, wenn wir denn nur die nötige Weisheit hätten. Lieber Bhantavasana, wo genau können wir die Lehre des Buddhas, auf die du dich beziehst, nachlesen? Mittlere Sammlung. Die Lehre, auf die ich mich hauptsächlich beziehe, wo auch diese Gleichnisse mit dem Schaumgebilde und heute mit der Wasserblase durch den Regentropfen vorkommen, das ist nicht aus der mittleren Sammlung, sondern aus der gruppierten Sammlung, und zwar im 22. Kapitel, das war glaube ich die 95. Lehrrede, die heißt auch schon das Schaumgebilde. Keine Frage, sondern eine Beobachtung zur Hausaufgabe. Okay, soll ich das dann vorlesen? Schon. Nehme ich an, dass es dazu gedacht ist. Beobachte also die Empfindungen im Moment inklusive der Färbung, angenehm, unangenehm und so weiter. Und das Wiederverschwinden. Dann geht der Geist immer mal auf Wanderschaft und holt aus dem Gestern Gedanken mit entsprechenden Empfindungen ins Jetzt. Da sie nun schon mal da sind, lade ich sie ein zu bleiben und dann auch wieder zu gehen. Es ist also ein buntes Gemisch aus Gestern und Jetzt. Verschwinden tun sie alle wieder, die angenehmen, unangenehmen und neutralen. Ich lasse nicht zu, dass sie mich besetzen und in ihre Schleifen ziehen. Das Interessante: darüber, darunter oder drumherum entsteht ein Raum oder sowas. Und dort ist Stille und Frieden. Es ist also dann beides da, eine Trauer, ein Schmerz und zugleich Frieden, der sie umgibt und wieder freigibt. Ja, schön. Der Raum, der dann rundherum entsteht, ist, denke ich, diese für die Person sichtlich neue Erfahrung, wie sich das anfühlt, eine Empfindung zwar zu erleben, aber sich nicht automatisch damit identifizieren zu müssen. Also es ist eine Freiheit, die sehr schön sein kann, wenn man so einen Vorgeschmack bekommt darauf, was es bedeutet, nicht diesen automatischen Zwängen zu unterliegen. Das Traurige am Dasein ist, dass wir das erst merken, wenn wir diesen Freiraum kennenlernen. Ja, solange wir den uns nicht erarbeitet haben, denkt man sich vielleicht, ja, was wollen die Buddhisten da mit ihm herummeditieren? Man lebt halt einfach so vor sich hin und wenn man Glück hat, geht es einem gut und wenn Pech, dann nicht, aber das wird schon wieder. Ne? Und dass man aber tatsächlich durch eine Übung und Beschäftigung mit dem eigenen Geist eine Form von Erleichterung und Freiheit kennenlernen kann, die so von selber eben einfach nicht um die Ecke kommt, ist schon interessant. Worin liegt der Unterschied des Gleichnisses mit der Wasserblase und dessen mit dem Schaumgebilde? Das Schaumgebilde war ja ein Gleichnis für die Körperlichkeit, für das Rupa. Das sehr gut zum Ausdruck bringt, dass da, wo wir mit unserem Verstand den Körper als ein festes, kompaktes Ding uns vorstellen, beim direkten Erleben sich der Körper und alles Körperliche als eine gar nicht fest definierbare Ansammlung von vielen kleinen Eindrücken herausstellt. Das Gleichnis mit der Wasserblase, ja, habe ich nach dem Vortrag dann beauftragt, habe ich gar nicht so viel drüber gesprochen eigentlich. Ist ein sehr schönes Bild. Also wenn wir uns den ganzen Vorgang vorstellen, das ist ein Wassertropfen und der fällt da hinein und dann macht es Plitsch und dann entsteht da so ein, eigentlich sagen wir eher eine Luftblase. Also es ist auch eine Frage der Sichtweise, ob wir Wasserblase oder Luftblase sozusagen. Es ist ja im Prinzip, ist da gar nichts Neues dazugekommen. Es ist ja nur Wasser, das irgendwie, ich weiß nicht, ob irgendwer das physikalisch erklären kann, irgendeine Oberflächenspannung oder weiß Gott was. Also, dass Wasser sich einfach ein bisschen komisch verhält und dann ein Effekt entsteht. Nicht? Also wenn der Fußboden das jetzt machen würde, dann würden wir alle staunen. Und das Wasser kann sowas, ne? Also was da zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass durch einen Sinneskontakt, der Buddha spricht auch davon, dass also jedes dieser Daseinsgruppen, Daseinsfacetten hat sozusagen einen Nährstoff. Und der Nährstoff für Empfindung ist Sinneskontakt, Passa. Und das ist eben dieses, da kommt was, dann macht zack und dann entsteht so ein Phänomen, wo das scheinbar eine Eigenschaft dazukommt. Und wenn wir nicht genau hinschauen, dann denken wir vielleicht ähnlich wie bei einem Schaumgebilde, aha, da schwimmt irgendwas auf dieser Wasseroberfläche. Also auch noch interessant ist an dem Gleichnis, also wenn man das dann tatsächlich mal beobachtet, in Sri Lanka zur Monsunzeit habe ich da auch meine Beobachtungen angestellt, weil das schon mal erlebt hat in Asien, da schüttet es ja wirklich wie aus Eimern. Man braucht eben diese schönen, schweren, dicken Tropfen, die dann wirklich auch Blasen machen. Und dann jeder Tropfen macht ja seine eigene Blase. Und dann wandern diese Blasen, die zittern dann da so auf der Lacke herum, auf der Pfütze. Und manchmal schließen sie sich zusammen und formen dann so Blasengebilde. Und dann zerplatzt wieder eine und dann kommt wieder eine andere dazu. Und da ist immer was los auf so einer Pfütze. So ähnlich ist das mit diesen Empfindungen ja auch. Das habe ich ja auch versucht, heute zu sagen. Es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, ah, ich habe was rascheln gehört und da entsteht eine Empfindung und mich juckt es an der Nase und da steht noch eine Empfindung. Das ist ja, wenn das nur so atomar ablaufen würde, dann wäre das Ganze ja relativ harmlos. Ja, da würde man sagen, ja gut, da ist raschelt, das löst bei mir keine großen Bewegungen aus. Aber so wie diese Wasserblasen können diese Empfindungen eben auch sich dann so Gruppen zusammenschließen, dass man eben vielleicht immer wieder Sinneskontakte bekommt, die einen bestätigen. Ja, die anderen denken das und das von mir, die halten mich für ganz toll oder für irgendwie komisch oder weiß Gott was. Und dadurch entstehen dann so Empfindungsgebilde, die quasi durch einen Zusammenschluss mehrerer Sinnesreizreaktionen entstehen. Mein Geist entscheidet, was ich angenehm und was ich als unangenehm empfinde. Und meine Empfindungen entstehen im Geist? Fragezeichen. Ja, entstehen im Geist. Aber eben unter Mithilfe dieses Sinneskontakts, den braucht schon. Das ist sozusagen das Rohmaterial. Und der Geist entscheidet dann, auch durchaus mit Hilfe der Wahrnehmung, von der wir ja morgen noch viel sprechen werden, was er von dem Ding da zu halten hat. Also wenn ihr jemanden aus der Ferne jemand euch, wenn ihr hier zum Beispiel Gehmeditation macht und wie ich vielleicht eure Brille nicht aufhabt, dann seht ihr vielleicht in der Ferne, da kommt euch jemand entgegen. Und klar, wenn ihr jetzt ganz diszipliniert seid, dann interessiert euch das sowieso nicht. Aber wenn ihr vielleicht gerade mehr so eine ein bisschen offenere Achtsamkeit praktiziert, dann merkt ihr, da geht jemand. Und er ist so, da geht halt irgendjemand und dann kommt diese Person näher und dann irgendwann erkennt man die Person, das ist der XY. Und durch diese Wahrnehmung entsteht dann wieder ein eigenes Empfinden, ne? Das vorher vielleicht war, dass eine Person eher neutrales Empfinden und dann, das ist mein Spezi und dann angenehme Empfinden. Also auch, aber ja, darüber kommt morgen noch jede Menge. Das muss nicht alles Pulver gleich heute Abend verschießen. Gut, dann vielen Dank für die vielen weisen Fragen und die Aufmerksamkeit und wir machen eine Pause und dann haben wir nochmal zumindest eine ganze Stunde Zeit, um gemeinsam zu meditieren. Vielen Dank.